Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Podcast vom Karikaturmuseum Krems. Heute aus Wien. Meine Gesprächspartnerin ist Ruth Moser, die Witwe von Erwin Moser. Derzeit gibt es eine Ausstellung noch bis Juni 24 von Erwin Moser, fantastische Geschichten mit über 100 Originalwerke von Erwin Moser. Und ich freue mich sehr, liebe Ruth, dass wir das Gespräch heute führen können. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Servus, Ruth. Also, wir machen ja diesen Podcast einerseits, dass wir dann am 70. Geburtstag möchten wir den veröffentlichen. Das soll sozusagen auch ein Geschenk werden für die vielen, vielen Fans. Unsere Ausstellung läuft schon seit März 23. Zieh mal so ein kurzes Resümee über die Ausstellung. Wie ist er dabei gegangen? Oder ist irgendwas passiert, was wir mit dem nicht gerechnet haben? Der Erfolg war ja ein Wahnsinn.
Ja, ich habe mich einmal gefreut, dass du angefragt hast überhaupt, weil es war auch ein großer Wunsch vom Erwin. Er wollte halt immer gerne in Krems im Karikaturmuseum ausstellen. Und wie dann deine Anfrage gekommen ist, ja, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und bei der Eröffnung sind viele Freunde gekommen. Und ja, es ist mir auch ein bisschen leichter gefallen, dadurch, dass der Erwin jetzt schon 6 Jahre tot ist, war ja nicht so einfach für mich. Nach 42 Jahren mit ihm zusammen konnte ich ein bisschen schon freier sprechen, konnte ich mich schon ein bisschen distanzieren von der Privatperson Erwin Moser. Ja, das ist für mich ja immer auch ganz wichtig. Aber über das Werk von Erwin kann ich immer eigentlich frei sprechen. Und ich freue mich, dass ich dort 102 Originale zeigen darf. Und aus vielen 16 Büchern, mittlerweile gibt es ja viel mehr Bücher wieder am Markt. Und ja, war und ist noch immer eine schöne Begegnung, wenn ich hinausfahre, wenn ich dort herzlich empfangen werde von eurem Team. Und die Ausstellung, wenn ich durch die Räume gehe, die Floß, freue mich immer.
Na, für uns muss man auch dazu sagen, etwas ganz Besonderes, weil du hast eben die Ausstellung auch kuratiert mit wahnsinnig viel Herzblut. Und für uns war das so der ganze Prozess, das ist ja immer von Ausstellung zu Ausstellung verschieden. Aber diesmal war es wirklich ganz besonders, weil da so eine extreme Nähe war. Und da hat man auch gemerkt, dass sie wirklich über die vielen Jahre ganz, ganz eng zusammengearbeitet hat. Also das hat man dann auch, ich glaube, das spürt man dann auch irgendwie in der Ausstellung später, weil alles so liebevoll aufbereitet war. Wie hat man sich das vorstellen können, eine Zusammenarbeit? Hat sich das entwickelt zwischen euch zwei, weil du hast ja auch einen eigenen Beruf gehabt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich bin Modedesignerin, bin in eine Modeschule gegangen, habe den Erwin kennengelernt und die Zusammenarbeit war eigentlich nur so, dass ich diese Sachen wahnsinnig geliebt habe. Also es gibt zwar ein paar Illustrationen von Erwin, wo ganz viel Publikum so kleine Mauseln oder Katzeln sind und da durfte ich dann eine ganz kleine Maus zeichnen, die ich mit Bleistift dann hineingezeichnet habe und ein paar, das weiß ich, es sind nur 2, 3, aber sonst war die Zusammenarbeit eigentlich eine geistige Zusammenarbeit.
Ein Austausch.
Ich habe es geliebt und ich war natürlich die Erste, die zum Beispiel vom Mond hinter den Scheunen, dieser wunderbare Roman, wenn ich nach Hause gekommen bin und er hat mir wieder 2, 3 Seiten oder 6 Seiten, die er tagsüber geschrieben hat, also vorgelesen und es war ein Genuss für mich immer. Ja, also es ist herrlich.
Und warst du so eine Testleserin oder hast du dann ein Urteil abgeben können?
Nein, ich habe mich mit dem Urteil, ich habe schon, aber mich sehr zurückgehalten, weil auch Erwin war ein Künstler. Man musste das immer sehr gut verpacken.
Ja. Okay.
Und ich glaube, ich beherrsche das sehr gut, weil ich sage auch jetzt, egal ob es Kinder oder Erwachsene, wenn mir etwas gefällt, also wirklich ganz, ganz enthusiastisch, wenn mir etwas gefällt, ja, aber dann mache ich vielleicht eine ganz kleine Anmerkung, was man vielleicht, das sehe ich das drinnen oder so, ja, also, aber wirklich, man soll eigentlich, egal ob es Kinder sind oder Künstler sind, man soll sie eigentlich bestätigen, ja, und dass sie weiterarbeiten. Und es wird immer besser und besser.
Das finde ich jetzt super toll, diesen Vergleich Kinder und Künstler, weil natürlich auch Künstler wahrscheinlich wahnsinnig oft noch das Kind in sich auch pflegen. Ja.
Total. Mhm. Also die Fantasie muss frei sein. Mhm. Ja? Also der Erwin ist da immer so geblieben. Und das ist auch dieses Herrliche, wenn ich jemanden in einer Ausstellung sehe oder er schaut sich die Bilder an von Erwin. Es gibt Leute, die einfach sagen, ja, ich könnte da fast explodieren, weil man denkt, so, jetzt sag was. Ja? Also für mich ist das, dass man aus sich herausgeht, obwohl der Erwin als Kind, er wurde eigentlich gar nicht so behandelt, ja, weil seine Eltern hatten wenig Zeit, sie waren Weinbauern. Und er hat sehr viel gefragt, das kleine Kind, hat immer gesagt, sie stirbt, keine Zeit. Mhm. Ja? Seine Oma war da, ja, und er hat sich dann geflüchtet in seine eigene Welt und hat gezeichnet und schon die ersten Schreibversuche mit 6, 7 Jahren hat schon einen kleinen Roman von ihm gegeben. Die übrigens, diese paar Seiten, die habe ich in einer Vitrine in Krems liegen. Und auch mit ein paar Zeichnungen, Bleistiftzeichnungen. Aber der Erwin war er hat sehr viel gefragt, ja, und es war niemand da. Und später dann, er hat mir das erzählt, wie es ihm in seiner Kindheit ergangen ist, ihm sind die Tränen gekommen, also wie man mit einem Kind leider so umgeht, ja, aber er hat sich dann in seine Welt später immer mehr, er hat Gedichte gemacht, dann hat er Federzeichnungen gemacht, wie ich ihn kennengelernt habe, im Stil von Alfred Kobin und fantastischer Realismus, den Ernst Fuchs hat er gekannt und er hat sowas geliebt, ich habe das auch geliebt, ja.
Ja, aber das ist wirklich sehr interessant, weil erstens einmal hat der Erwin ein wahnsinniges Glück gehabt, dass er dich kennengelernt hat, die dann irgendwie dann so auch so mit dem
aber
er dann...
Aber ich mit ihm auch.
Ja, unbedingt, ja. Und, aber du warst auch dabei sozusagen, dass du es auch miterlebt, dass er sich eigentlich entschieden hat, für diesen Weg als Künstler dann eben für Kinder oder für junge Menschen zu schreiben und zu zeichnen. Das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, weil in Krems sieht man auch in der Vitrine, eben wie du angesprochen hast, Stil von Kubin, eher dunkle Zeichnungen, geheimnisvoll, durchaus mit teuflischen Mythen und weiter. Aber dann hat es ja bei ihm sozusagen ein Erlebnis gegeben, das hast du mir erzählt, wo er dann gewechselt hat und gesagt, jetzt gehe ich einen anderen Weg.
Ja, und zwar 1975. Wir haben uns kennengelernt im Februar 1975, ganz klassisch in im Café Museum in Wien. Und ja, also der Erwin hat da einen Auftrag dann angenommen im Herbst von einem deutschen Verleger und Galeristen, eine Räubergeschichte, die Vogelfrei in der Böning hat, zu illustrieren. Da ist er hinaufgefahren mit seinem VW Käfer und hat da 2, 3 Wochen...
Hinaufgefahren heißt Richtung...
Richtung Deutschland, Mörs, war das genau. Mhm. Und hat dort diesen Vogelfrei in der Böning hat, heißt dieses Buch. Und diese Räubergeschichte Federzeichnungen gemacht und illustriert. Und dort war eine angrenzende Buchhandlung und der Erwin hat immer Bücher geliebt und hat gerne geschmökert darin und da ist ihm ein Buch von Friedrich Karl Wächter in die Hände gefallen. Und er hat mit einem, früher hat es kein Internet gegeben, man hat sich Briefe geschrieben, diese Briefe habe ich noch und da kann man nachlesen. Also ich habe da ein Buch in der Hand von Friedrich Karl Wächter, das ist ganz ähnlich meinem Stil, sowas könnte ich einmal probieren und wäre vielleicht auch eine andere Option einmal. Ja, ja, also er ist dann nach Hause gefahren und schon beim Nachhausefahren ist ihm schon einiges eingefallen. Er hat viele Zeichnungen gemacht mit kurzen Texten dazu. Das Buch ist jetzt nach 40 Jahren wieder erschienen und zwar heißt das Das Haus auf dem fliegenden Felsen. Hat er später auch koloriert, ja, das jetzt erschienen ist. Und er hat sich dann eigentlich gedacht, okay, wir nehmen den gleichen Verleger, den gleichen Verlag, Belz und Gelberg, Hans-Jochen Gelberg. und ist ohne anzurufen oder irgendwas auszumachen einfach wieder hinaufgefahren nach Weinheim, also Baden-Württemberg. Und auf jeden Fall, ja, er kommt dorthin. Also muss ich sagen, Jochen Gellwerk hat die Christine Nösklinger und den Janosch auch entdeckt.
Wirklich einer der ganz großen Verleger.
Ja, und er hat der blonde Mann mit den Schneckern und den Jeans, ja, war ganz locker und hat den Erwin eigentlich sehr freundlich empfangen und das hat ihm sehr gut gefallen. Und er hat gesagt, Herr Moser, auch die kurzen Texte dazu, die gefallen mir sehr gut. Aber wollen Sie nicht doch einmal was Längeres schreiben? Wäre ich neugierig, ja. Und der Erwin hat sich alles vorstellen können und hat sich gedacht, ja, was könnte ich am besten schreiben, ja, was ist das Naheliegendste aus seiner Kindheit. Mhm. Und so ist dann 1980 das erste Buch Jenseits der großen Sümpfe, dieser Serienroman, der in den 60er Jahren spielt, in einem burgenländischen Dorf, ja, ein Sommer und man riecht so schon den Neusiedlersee, ja, und eine wunderschöne Geschichte. Ja, und dann ist sofort, also das ist immer 1980, 1981 ist dann Großvaters Geschichten oder das Bett mit den fliegenden Bäumen erschienen. Und dann daraufhin 81 noch das Haus auf dem fliegenden Felsen und dann sind auch schon die Romane 82 Ein Käfer wie ich. Den Roman gibt es jetzt Gott sei Dank wieder, der Mond hinter den Scheunen und dann ist es losgegangen. Ja.
Und diese Romane, also auch Jenseits der großen Sümpfe, das ist ja wirklich ein absolutes Schlüsselwerk, ein großartiger Roman. Er hat es also auch gekonnt, sich wirklich auch mit der Sprache so willig darzustellen. Also einerseits ist er vielleicht viel berühmter als Zeichner, ja, aber andererseits ist Roman See einfach ein großartiger Schreiber.
Aber leider eben, er ist mit 46 krank geworden und es gibt viele Pläne, ja, und aber ich habe nur Fragmente, ja, und ich habe es noch immer nicht geschafft, alles zusammenzustellen. Es wird noch einiges geben, aber es gibt jetzt in dem Sinn keinen Roman. Ja, also es war zum Beispiel der Mann im Stroh, an den hat er gearbeitet, aber da habe ich 20 oder 30 Seiten. Mhm. Ja, das kann ich in dem Sinn so nicht veröffentlichen, vielleicht in einer Anthologie, sowas schwebt mir eher vor. Aber er wollte genauso, zum Beispiel, er hat ja Schriftsetzer gelernt, er wollte eben, diese Zeit war herrlich, ich habe mir das immer gerne angehört, diese Anekdoten, er hat eben begonnen als Lehrling. Und da hat es dann noch diese Bleisätze gegeben und da haben die Gesellen, haben eben die Lehrlinge mit dieser Bleisätze beworfen, wenn ihnen was nicht gepasst hat. Und dann mussten sie einkaufen gehen, ja, mit Reisetaschen für die ganze Belegschaft. Und da hat der Erwin aber schon eine Ausstellung in Uppsala in Schweden gehabt.
Wie ist die zustande gekommen, die Ausstellung?
Ja, da hat es einen Österreicher gegeben, den Namen weiß ich, der hat Paul Patterer geheißen. Ja, und ein anderer Freund auch noch, der Herbert Osberger, der hat auch in Federzeichnungen gemacht und aquarelliert. Und das war so eine Gruppe und eben dieser Paul Patterer, ja, gesagt, ja, er könnte Ausstellungen machen und so, aber mehr weiß ich da auch nicht. Da habe ich den Erwin kennengelernt und einmal habe ich den getroffen in einem Hotel und war ein sehr interessanter Mann, aber leider ist dann schon bald verstorben. Auf jeden Fall gibt es dann einen Zeitungsausschnitt vom Erwin und da steht eben Erwin M. Moser, wer sich früher als Maler mit seinem Vornamen auch, mit seinem zweiten Erwin Matthias Moser genannt. Und da steht eben auch eben ein Foto dabei und Erwin Moser. Und dann ist er eben in diese Druckerei gegangen und hat gesagt, er geht jetzt nicht mehr einkaufen als Lehrling, weil er ist der Geheimtipp in Schweden. Ja?
Genau,
und die haben natürlich total gelacht. Ja, und dann gesagt, naja, du bist eher der Geheimtyp. Ja.
Das ist sehr
und da gibt es so viele Anekdoten. Also ich habe diese Leute habe ich ja nicht gekannt, ja. Mhm. Aber es ist herrlich und der hat gesagt, also da aus dieser Zeit will er auf jeden Fall so einen Schriftsetzer-Roman machen. Und viele Pläne hat es gegeben noch. Aber natürlich mit 46, wenn man mit 46 krank wird und eben so eine Erkrankung ALS sehr, sehr schwierig gewesen und aber trotzdem, er hat 16 Jahre dann noch gelebt, aber er konnte ja dann auch nicht mehr sprechen und es war schon sehr, er konnte nicht mehr arbeiten. das ist schwierig gewesen. Nur dieses eine Buch, das ich ihm eigentlich von den Augen abgelesen habe, ja, mit einer Buchstabentabelle, da hat es ihm schon die Zeichnungen gegeben. Das wurde dann, also er hat gesagt, er möchte das erst nach seinem Tod, dass das veröffentlicht wird. Das ist für die Baumhaus. Ja. Mhm, mh. Ja.
Wir sind ja heute in der Wiener Wohnung. Und du hast aber auch in Golz etwas ganz Besonderes gemacht. Dort gibt es das Erwin-Moser-Museum. Und es gibt auch noch einen zweiten Schauraum sozusagen. Dir war das immer ganz wichtig. Das hat aber Erwin auch noch miterlebt sozusagen, diese ganze Präsentation.
Also 2014 wäre der Erwin eben 60 geworden. Also ist der Erwin natürlich noch gelebt natürlich. Und da wurde mir von Golz angeboten, im ältesten Haus von Golz ein kleines Museum zu machen, ja. Und ich habe Fotos gemacht und habe mir das eben mit dem damaligen Bürgermeister angesehen, habe Erwin die Fotos gezeigt und es passt alles wunderbar. Es ist eine schmale Treppe, eine Rauchküche dabei, dann kommt man in diesen größeren Raum mit einer wunderschönen Holzdecke und Erwin und ich, wir haben das noch gemeinsam anhand der Fotos haben wir das eingerichtet und das wurde dann der Erwin hat zwar im Jänner Geburtstag, aber im März 2014 wurde das eröffnet. Der Erwin konnte zwar nicht dabei sein, aber es wurde ein Film gedreht und ich mache dort jährlich wechselnde Ausstellungen. Also heuer waren die Fantastischen Mäuse des Erwin Moser. Nächstes Jahr eben haben wir 10 Jahre Erwin Moser Museum. Dann werde ich den fantastischen Erwin Moser ausstellen. Also Erwins Repertoire ist ja, also die fliegenden Objekte, dann fantastische Baumhäuser, fantastische Katzen. Also da habe ich ja ein breites Band, was ich da alles ausstellen kann. Und es hängen dort auch über 70 Originale immer.
Ja. Sehr toll, ja. Unglaubliches Haus. Das ist vielleicht auch so ein Stichwort, fantastische Geschichten. Beim Erwin Moser ist es so, dass er, kann man sagen, diese fantastischen Geschichten sind ja trotzdem immer irgendwie Träger für reale Sachen, oder? Wie wichtig war das, glaube ich, für den Erwin Moser, dass er das sozusagen nicht in realen Geschichten erzählt hat, sondern immer diese fantastischen Figuren von Tieren? War das so eine Art Möglichkeit, etwas zu sagen, was man sonst nicht direkt aussprechen kann, oder?
Ja, also diese Form hat er gewählt. Er hat es geliebt eine Zeit lang. Also es gibt eben Pläne, wo es ein bisschen anders ist, aber das konnte er nicht mehr verwirklichen. Aber genauso, wenn man jetzt einen Stein aufhebt und da unten ist ein Wurm und der Wurm erklärt einem dann diese 5 Holzwürmer die Welt und der Erwin geht eben mit seiner Fantasie und spielt eben mit den Kindern das durch, was möglich alles wäre, ja. Und lieben auch viele Erwachsene, ja. Und man muss ja nicht immer so hölzern denken und in so einer Linie, ja. Also ich wundere mich nur oft, wenn ich dann irgendwelche Antworten. Oft sind das irgendwelche technischen Männer, die dann schreiben, aha, in dieser Wohnhöhle und wo ist der Fernseher? Oder irgendein fliegendes Objekt und sagt, wie kann das fliegen? Wo ist der Motor? Also der Erwin hat dann immer wunderbar zurückgeschrieben. Also ich versuche dann auch ein bisschen immer, okay, wo bleibt die Fantasie?
Ja. Ja.
Also er hat das am liebsten so verpackt, eben in einer Metapher. Genauso jetzt kommt wieder am Markt der Wunschhase. Ja, also das ist ein Hase, der sich vor nichts fürchtet, ja, und da gibt es eben 2 andere Hasen, die aufstehen und sagen, ach, heute ist wieder so blauer Himmel und da wird's heiß, ja, und oder es regnet, ach, wir werden nass und so, und der Wunschhase, der dreht das eben um und sagt, ach, wunderbar, was habe ich für einen Tag, ja, und dann ist das so eine Begegnung eben mit dem Luchs, ja, und da fürchten sie sich und da werden sie gejagt. Und dann steht eben der Wunschhase vor seiner Höhle und fürchtet sich nicht. Ja?
Unglaublich.
Ja. Und dieses Buch kommt jetzt wieder zu Erwins Geburtstag heraus. Also das sind Fabeln. Bei Erwin hat er oft gesagt, Fabeln sind eigentlich seine besten Bücher und seine Romane. aber genauso seine Reime, Gedichte sind beliebt und ich liebe sie überhaupt. Obwohl, mich kann man ja nicht fragen, weil ich liebe ja fast alles.
Du bist, ja. Man kann sagen, dass du nicht so ganz unabhängig bist. Genau.
Also ich war sehr leicht, super, immer zu begeistern, aber das ist sehr leicht. Naja, gar nicht so. Ich mag auch sehr den schwarzen Humor und der Erwin auch und ich liebe auch ganz besonders diese melancholischen, stillen Herbstbilder.
Ja.
Ja. Ich poste das auch jeden Tag auf Instagram und auf Facebook. Da finde ich auch immer interessant, diese ruhigen Bilder. Das lieben die Leute halt nicht so. Ja.
Aha, okay.
Und dann wundern sie sich, wenn dann die Bücher wieder nicht mehr Markt sind. Aber ja, dann wieder diese eher lieblichen. Gleichzeitig mag ich das auch und gerade jetzt in unserer Zeit, wo überhaupt keine Stabilität ist, ja, wird das geliebt, ja, und dieses Zusammensein, dieses Gemütliche mit viel Humor, mit Liebe, und das ist einfach die Essenz, die da drinnen ist in dem Ganzen.
Ja. Ja. Also irrsinnig viele BesucherInnen haben einfach gemeint, das ist, Moser ist das Wahrzeichen für Gemütlichkeit, gemeinsam in einer Baumhöhle liegen, also zugedeckt mit der Tuchhand. Das wollte ich auch schon immer fragen, hat es bei euch so, ihr wart dann auch viel im Burgenland auch, hat es bei euch so Momente gegeben, wo ihr euch dann gesagt habt, da ist ein Dachs oder da ist ein Tier, da könnte man wieder was machen, oder wie ist er auf die Tiere gekommen?
Naja, also das war beim Erwin sowieso immer.
Immer.
Egal, ob wir hart gefahren sind oder im Restaurant gesessen sind, irgendwie ganz selten, dass wir so, was weiß ich, normale Gespräche geführt haben. Aber ich habe das auch geliebt. Ich muss sagen, das geht mir jetzt sehr ab.
Ja, ja.
Und deshalb immer wieder hole ich seine Sachen heraus und das vermisse ich sehr, ja. Und auch wenn ich jetzt hier nach Hause komme, das ist ja auch, es ist ja voll mit Erwin Sachen und habe ja wenig verändert und lebe ja mit dem. Aber für mich ist das, ich bin ja auch ein künstlerischer Mensch und ich liebe das. Ich bin sehr, selber auch sehr kreativ und ich könnte ohne dem, es wäre leer. Ja, ich kann in so einer hölzernen, dumpfen Welt nicht leben. Das ist meins.
Du bist ja auch total unermüdlich, ja. Also es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt einen Nachlass verwaltet, das kann man ja auf verschiedene Methoden machen oder dass man es überwacht, aber du bist ja da unermüdlich und arbeitest eigentlich, kann man sagen, mehr als Vollzeit daran. Und das ist ja nicht so, dass du verhandelst mit einigen Verlagen, du verhandelst, du bringst wieder neue Sachen raus, du versuchst wieder Anthologie zu planen. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand auch, aber es macht Spaß.
Es macht mir großen Spaß. Das ist mein Leben. Ja. Na, also ich habe vorher auch die Modedesign habe ich auch geliebt, aber das habe ich jetzt irgendwie habe ich meine Berufung gefunden und ich liebe es und habe seinen Erwin versprochen, dass ich mich kümmern werde um sein Werk. Und ja, ich habe das auch von ihm ganz schnell gelernt, weil die Krankheit, das hat ja lang gedauert, 16 Jahre, und er hat die Sprache verloren. Und er hat vorher seine Verträge selbst ausgehandelt. Ja, ich habe das dann relativ schnell von ihm gelernt. Habe zwar dazwischen auch immer so, okay, wie werde ich das machen und so. Und der Erwin war ziemlich beinhart immer. Und habe aber jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, hat mir das immer mehr Freude gemacht. Ja, und kann das ganz gut und kenne natürlich sein Werk, ich glaube, wie kein anderer. Ja,
ja,
ich kenne alles.
Unglaublich, ja.
Ja. Und die Originale, auch wenn sie sich verändern und so, merke ich sofort, aha, da ist weniger rot jetzt, wenn irgendwie das Licht drauf fällt oder so, fällt mir, also mir, ich kenne es einfach und ich war ja dabei und wie das entstanden ist und die vielen Skizzen, ja, also es ist meine Welt und ich liebe es und so viel ich machen kann, jetzt versuche ich eben noch unter die Verlage, wir haben drei Verlage, also ich habe jetzt drei Verlage, wir, und mache ich das gerne und ich würde auch gerne die Ausstellungen weitermachen. Also das Werk, also ich habe sehr viele Originale, verkaufe kaum was. In Deutschland hätte ich gerne Ausstellungen. Erwin wird noch immer geliebt.
Ich bin mir sicher, dass das einfach, da wird es Folgeprojekte geben.
In Wien wäre das auch eine schöne Ausstellung.
Natürlich, absolut, ja.
Es gibt so viel zu zeigen und ich, mit Freude mache ich das.
Ja, gerne. Und ich sehe das wirklich auch, so wie du das beschrieben hast, dass eigentlich unsere Zeit, eben Erwin Moser braucht die ganzen Geschichten, die Bilder. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie eine heile Welt vorgaukelt, sondern es geht vielmehr darum, dass es auch eine Möglichkeit gezeigt wird, dass die Welt auch heil sein kann oder dass es einfach Momente gibt, wo man sie einfach ausrasten muss oder mal wieder Mut fassen kann. Und das ist so, dass das im ganzen Werk immer so irrsinnig zu spüren. Ich wollte dich noch fragen, nämlich, es kommen nur einige Bücher raus zum 70er.
Ja.
Und was kommt auf uns zu?
Also es kommt der Wunschhase, was ich schon besprochen habe, und zwar Betz und Gellberg wird wieder früher das Buch Der einsame Frosch geheißen, dann Der Tigerkäfer, und jetzt ist es ein bisschen dünner geworden, dieses Buch, und kommt mit dem Titel heraus Der Wunschhase, ein Fabelbuch bei Belz und Gellberg, wird im Jänner rechtzeitig zu Erwins Geburtstag erscheinen. Und dann macht der Nord-Süd-Verlag wieder drei von seinen Minis, über das habe ich mich sehr, sehr gefreut, und zwar das Mäuse-ABC. Ja, alle werden jetzt schreien, wann kommt das Katzen-ABC? Das kommt auch noch, aber jetzt kommt das Mäuse-ABC. Dann der Mäusezirkus und Violetta die Maus, also Mäuse. Und das sind diese kleinen Bücher, die eigentlich ja wie Bilderbücher sind und wunderbar in den Farben. Und ja, das wird jetzt alles im Frühjahr erscheinen.
Super, das klingt wunderbar. Und es ist, glaube ich, auch ganz logisch, dass zuerst das Mäuse-ABC kommt. Weil wären die Katzen vorher schon da, dann hätten ja die Mäuse keine Chance, sozusagen.
Bei Erwin haben die Mäuse immer eine Chance.
Die waren immer
wir haben auch bei uns, wir haben ja auch immer Katzen gehabt, und wenn wir in Burgenland waren, haben wir immer versucht, die Mäuse zu retten vor unserer Katze. Ich bin dann ganz schnell gelaufen und habe irgendwie
die Leben fallen.
Ja, aber leider war es halt oft so, dass sie auf die Wege dann immer wieder die Beute hingelegt hat, und dann sind einige zu Tode gekommen.
Ja, das ist
leider so. Ja, aber wie der Erwin schreibt zum Beispiel in Mond hinter den Scheunen, ja, der Körper kann sterben, aber wir können nicht sterben. Ja.
Und das stimmt.
Sagt die weiße Eule. Also dieses Buch lege ich jedem ans Herz. Der Mond hinter den Scheunen spielt im Burgenland. Es ist eine wunderschöne Geschichte auf drei Ebenen. Die Mäuse, ja, in ihren Vorratskammern, was sie erleben. Dann die Katzen, ja, gehen auf die Jagd, und dann treffen sie sich. Und was sehr gut in unsere Zeit passt, die Müll- und die Kanalratten erheben sich. Die haben einen tyrannischen Anführer. Und wie das gelingen wird, dann, aber beim Erwin geht immer alles gut aus. Und dann gibt's diese weiße Eule, die immer wieder so philosophische Sätze einstreut. Es ist wirklich, lieben auch sehr viele Erwachsene dieses Buch.
Sehr
gut. Der
Mond
hinter den Scheunen heißt das.
Das ist auf jeden Fall die nächste Pflichtlektüre. Ja, also vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass dieses ganze Werk noch weiterhin in sehr, sehr guten Händen ist und auch die Ausstellungen weitergehen werden. Da bin ich mir auch ganz sicher. Viele Bücher sollen immer wieder erscheinen. Und vielen Dank für das Gespräch, Ruth Moser.